Und wenn du als Recruiter einfach bestimmte Dinge nicht verstanden hast und einfach nur wiedergibst, was irgendwo in irgendeinem Sheet steht, das kommt nicht gut. Also die Kandidaten merken das auch und du bist als Recruiter viel zu schnell dann in dieser Situation, dass du dann einfach da sitzt und sagst, ja, peinlich. Eigentlich habe ich gerade gar keine Ahnung und ich habe es auch nicht verstanden.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR ungeschminkt mit Annika und Desiree. Bevor wir anfangen aber, möchte ich ein ganz witziges Feedback teilen, was ich erhalten habe. Wir denken ja immer, wir senden für die HRlerInnen, richtig?
Korrekt.
Gestern habe ich von einer Freundin von mir die Nachricht gekriegt, dass sie schrieb, ich liebe euren Podcast. Und dann habe ich geschrieben so, hey Christina, du hast doch gar nichts mit HR zu tun. So geil, aber warum? Schreibt sie einfach zurück, nehme mit großem Interesse zur Kenntnis, was mit professioneller HR so alles möglich wäre. Geil, oder? Haben wir eine neue Zielgruppe?
Ich nehme mit großem Interesse zur Kenntnis. Ich liebe den Satz. Das ist ein Feedback, über das ich mich sehr freue.
Ich habe das gestern ein paar Leuten erzählt und alle so, ah ja, das stimmt, dann höre ich da auch mal rein. Dann kann ich mal mit meiner HR darüber reden, was sie machen müssten.
Das sind dann danach die meistgehasstesten Personen bei den HR-Abteilungen, wenn das Business dann um die Ecke kommt und 795 neue Requirements stellt.
Das ist korrekt. Leute, überlegt's euch. Wollte ich teilen, hat mich total gefreut, fand ich witzig. Aber ich habe ja schon gesagt, wir haben heute einen Gast.
Wir haben heute Desiree Wagner zu Gast bei uns im Podcast und ein paar Worte zu Desi. Aktuell ist Desi bei mir im Team und verantwortet hier das Tech-Recruiting. Desi hat wahnsinnig viel Erfahrung, was Recruiting angeht. Und zwar neben Skalierung von About You, von Scale Payments, also allen Entities, die About You mit Tech-Anteil zugehörig zu sich zählt, hat Desi neben Erfahrung im Personaldienstleistungssektor ganz viele Jahre bei FreeNow gearbeitet und dort die Transformation von MyTaxi zu FreeNow mit begleitet, hat Tech Hubs aufgebaut außerhalb von Deutschland, hat den Hypergrowth mit begleitet, das riesengroße Hochskalieren vor der Corona-Krise, dann das Reskalieren wieder nach der Corona-Krise. Also du hast wahnsinnig viel Erfahrung im Bereich Recruiting, insbesondere dein Home-Turf ist das Tech-Recruiting. Und deswegen bist du auch heute die perfekte Gästin, um mit uns zu den Themen zu sprechen. Und zwar, wie arbeite ich eigentlich mit Hiring-Managern zusammen und wie sieht eigentlich ein richtig gutes Recruiting-Training aus? Liebe Desi, jetzt habe ich unfassbar viel geredet und dich vorgestellt. Herzlich willkommen im Podcast. Wir sind super happy, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ihr mich eingeladen habt und ich hoffe, ich kann ein paar gute Insights geben und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Also meine Erwartung, Desi, herzlich willkommen, ist, dass wir am Ende alle wissen, wie super easy Tech-Recruiting läuft, ne?
Es ist ein No-Brainer. Ich weiß auch gar nicht, warum so viele Unternehmen sich damit schwer tun, weil ich mache das im Schlaf, ganz tiefenentspannt.
Ja, geil, dann bin ich gespannt.
Das ist easy. Desi hat da so eine Chat-GPT-Funktion entwickelt und er kriegt damit nur noch die perfekten Kandidaten, Kandidatinnen für Tech.
Meine persönliche KI.
KI Desi.
Genau.
Aber was sind heute die Themen? Einmal kurz für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute einmal das Thema, wie arbeite ich eigentlich effektiv mit dem oder der Hiring Manager zusammen? Wir hatten ja bisher das ganze Thema Recruiting-Prozess. Wie sieht ein gelungener Recruiting-Prozess aus? Wie sieht eine gelungene Employer-Brand aus? Und haben dann ja immer wieder festgestellt, dass ein gelungener Recruiting-Prozess nicht nur davon abhängig ist, wie gut man selbst als Recruiter ist, wie gut das und locker das mit Kandidaten, Kandidatinnen klappt, sondern es auch wahnsinnig viel Stakeholder-Management und Interaktion mit den Hiring-Managern bedarf. Das ist also unser Fragenblock Nummer 1. Und danach geht's nochmal ein bisschen um das ganze Thema Recruiting-Training. Was können wir eigentlich tun, damit sowohl das eigene Recruiting-Team als auch Hiring-Manager gut trainiert sind? Und wir starten jetzt einmal mit dem Thema Hiring-Manager-Interaktion. Ich muss hier jetzt einmal anonymisiert nämlich ein Feedback teilen. Da haben Desi und ich noch diese Woche drüber gesprochen. Und zwar von einer Hiring-Managerin bei About You, die in den letzten Monaten stark ihr Team auf- umbauen musste mit sehr, sehr vielen Tech-Positionen und gesagt hat, dass es neben der sehr schnellen Besetzung, dass sie unfassbar happy ist, dass Desi ihr extreme Sicherheit gibt und einfach einen Optimismus, dass sie weiß, die Stelle ist in guten Händen und sie nicht das Gefühl hat, sie platziert eine herausfordernde Stelle im Tech-Recruiting-Team bei Desi und sieht erstmal Panik in den Augen des Fachbereichs, sondern dass sie wirklich sagt, ich gebe die Stelle ab und was ich bekomme in der Interaktion ist Zuversicht, Wissen, wie gehen wir weiter vor, wie gehen wir das an und eine realistische Einschätzung, wie lange sich dieser Prozess ungefähr ziehen wird. Desi, das fand ich ein unfassbar schönes Feedback, um damit zu starten.
Was wünscht man sich mehr als Recruiter, als so ein Feedback? Ging mir runter wie Öl, sagen wir es mal so.
Und die eine Position, um die es da bei ihr ging, Seniore Tech Director Position, hast du auch in unter einem Monat von Ausschreibung zu Unterschrift geclosed. Ne? Das ist korrekt. Wahnsinn.
Wollt ihr mal für die ZuhörerInnen, die das nicht so wissen, sagen, was da so ein Richtwert ist? Weil ist Monat jetzt schnell, nicht schnell? Wie viel brauchen wir ungefähr?
Es gibt nie die Garantie, dass man so eine Stelle innerhalb von einem Monat schließt. Ich würde aber sagen, dass so eine High-Level-Führungsrolle innerhalb von einem Monat würde ich schon als guten Richtwert bezeichnen. Häufig ist es so leider, dass solche Stellen länger dauern in der Besetzung. Sicherlich auch, weil auf dem Führungslevel die Ansprüche an die jeweiligen neuen Mitarbeiter auch einfach sehr, sehr hoch sind.
Angenommen, ich wäre jetzt deine neue Mitarbeiterin. Und ich würde sagen, hey, was erwartest du denn, wie schnell ich das besetze? Also würdest du ab 3 Monaten sagen, jo, Anjuli, wäre cool, wenn du mal anfängst zu screenen, oder?
Ja. Ja, also der Punkt ist, wärst du meine neue Mitarbeiterin und ich würde sehen, es tut sich nichts, dann würde ich ganz schnell bei dir auf dem Schoß sitzen und sagen, Moment mal, warum passiert da nichts? Warum werden keine CVs gescreent? Warum finden keine Gespräche statt? Das ist natürlich Alarmstufe rot. Aber wenn ich merke, es ist Work in Progress, es tut sich was und es gibt gute Gründe, warum die Kandidaten halt einfach trotzdem immer wieder abgelehnt werden und einfach nicht zu einem Offer-Stage gelangen, dann habe ich dafür Verständnis, ne? Eben dadurch, dass ich auch so viele Jahre lang selber Hands-on-Recruiting betrieben habe. Aber sicherlich, wenn eine Stelle einfach innerhalb von 3 Monaten nicht besetzt ist, dann ist das schon ein recht langes Zeitfenster, würde ich sagen, ja.
Aber du hast jetzt genau den Punkt auch gebracht, was passiert eigentlich, wenn CVs und Screening stattfindet. Aber wenn du dann siehst, es kommt nicht zu Interviews, es kommt nicht zu Prozessen, wenn man in Anforderungsprofile reinschaut, Anforderungen aus dem Fachbereich, sind wir da schon mitten tief drin in der Hiring-Manager-Interaktion.
Oh ja.
Wir haben ja gerade gesagt, dass zu einem gelungenen Recruiting-Prozess nicht nur ein super aufgesetzter Prozess, gute Recruiter gehören, sondern die Interaktion mit dem der Hiring-Manager muss einfach stimmen. Das ist jetzt natürlich genauso, wir sagen es natürlich in jeder Folge, liebe Anjuli, wie HR muss mit dem Business aligned sein, ist natürlich die Frage, was genau steckt da eigentlich hinter? Liebe Desi, da einmal die erste Frage an dich. Was ist in der Interaktion zwischen Recruiting und Hiring Manager denn wichtig entlang der einzelnen Schritte im Prozess?
Vielleicht erstmal vorweg ganz kurz, wenn ich im Folgenden sagen werde, der Hiring Manager, der Recruiter, ich bin heute nicht am Gendern, aber es schließt für mich alle Beteiligten mit ein, allen Geschlechts, also das vielleicht einmal vorweg. Es gibt Hiring Manager, die sind in Anführungsstrichen pflegeleichter als andere. Da ist man ganz schnell in so einem eingespielten Flow, mit anderen ist es vielleicht ein bisschen holpriger. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das A und O zu Beginn, wenn man mit einem neuen Prozess startet, man muss sich Zeit nehmen. Ich habe es im Laufe der Jahre viel zu oft erlebt. Wir rennen jetzt einfach los. Es ist nichts definiert, man hat sich nicht zusammen hingesetzt, es wurden die Anforderungen nicht klar besprochen, es wurde nichts verschriftlicht, nichts dokumentiert, es gab kein sauberes Kickoff-Meeting. Und ich glaube, wenn man an diesen gesamten großen Block des Recruitings denkt und an den gesamten Prozess, dann ist es so, so wichtig, dass der Hiring Manager und der Recruiter sich am Anfang in einem Kickoff-Meeting zusammen hinsetzen, idealerweise im Vorfeld schon eine Hiring-Card miteinander geteilt haben, die vom Recruiter vorausgefüllt ist, der Hiring Manager ergänzt, bekommt das alles in einem Pre-Read und dann sitzt man zusammen und bespricht das alles nochmal im Detail. Zu oft habe ich es erlebt, dass einfach Stellenausschreibungen, die vor 5 Jahren mal gepostet werden, einfach 1:1 wieder gepostet werden und es heißt, naja, passt halt schon irgendwie von den Anforderungen. Und dann wundert man sich, warum man keine passenden Bewerber bekommt. Dann wundert man sich, warum die Sourcer die falschen Profile da draußen ansprechen und einfach der Rücklauf nicht der richtige ist. Das ist für mich erstmal so der allererste wichtigste Step und die Basis für die gesamte gemeinsame Zusammenarbeit.
Aber wenn ich jetzt einmal Devil's Advocate sein darf, ich habe verstanden, dass man sich natürlich überlegen soll, wen hire ich, was muss ich haben und dass es da im Best Practice ja auch irgendwie ein Template gibt. Ne? Also ich stelle mir jetzt vor, dieses, was muss der Mensch gelernt haben, was ist toll, wenn die Person es hat und keine Ahnung, Red Flags. Angenommen, ich bin jetzt ein sehr motivierter Fachbereich und habe mir da so einen eigenen Zettel ausgedacht und habe das auch alles ganz toll dahingeschrieben. Ist es HRs oder vom Talent Acquisition Team die Aufgabe, das trotzdem zu hinterfragen und durchzugehen? Oder würdest du sagen, wir haben schon 10-mal mit dem Fachbereich geheiert, es ist immer der Content Manager oder Managerin und die wissen eigentlich, was sie wollen? Ich komme aus der Frage, weil ich versuche immer auch Tipps zu geben, wie kann ich als HR mich sichtbarer machen?
Ich glaube, es ist absolut die Verantwortung des Recruiters, sich trotzdem nochmal hinzusetzen und auch zu hinterfragen, gerade wenn man auch schon öfters miteinander gearbeitet hat und auch schon gewisse Learnings gemacht hat. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Recruiter das wirklich versteht, das einfach nur aufzunehmen und einfach zu sagen, ich gebe das jetzt so wieder und leg los, das wird im Laufe des Prozesses einfach zu Stolpersteinen führen, weil irgendwo gibt's immer Punkte, wo irgendetwas vielleicht nicht 100% verstanden wurde oder man geht einfach in die Annahme, ja, ich glaube, ich habe es verstanden, aber es wurde nie darüber geredet und das kann natürlich ganz gefährlich werden. Davon würde ich auf jeden Fall abraten, ja.
Ist ja auch so richtig peinlich. Also ich stelle mir dann immer vor, du sitzt in so einem relativ High-Class-Gespräch und haust einfach mal so was richtig Dummes raus. Ist so einfach, weil du es nicht weißt.
Weil du es nicht weißt, ja. Ja, absolut. Ich will doch auch, dass meine Recruiter zum einen auch als saubere Berater in Richtung ihrer Hiring Manager funktionieren und eben auch da die Dinge hinterfragen können. Aber ganz wichtig in Richtung der Kandidaten, weil im Normalfall führt der Recruiter ja das erste Gespräch mit den Kandidaten, dass da die Recruiter in der Lage sind, die Kandidaten abzuholen und eben vernünftig zu filtern, damit nach hinten raus Richtung Hiring Manager die Qualität der Bewerber möglichst hoch ist. Und wenn du als Recruiter einfach bestimmte Dinge nicht verstanden hast und einfach nur wiedergibst, was irgendwo in irgendeinem Sheet steht, das kommt nicht gut. Also die Kandidaten merken das auch und du bist als Recruiter viel zu schnell dann in dieser Situation, dass du dann einfach da sitzt und sagst, ja, peinlich. Eigentlich habe ich gerade gar keine Ahnung und ich habe es auch nicht verstanden. So. Und ich glaube, es erwartet gerade im Tech-Recruiting, es erwartet niemand, dass ein Recruiter auf Code-Basis da irgendwelche Details wiedergeben kann. Das ist auch nicht der Anspruch. Aber der Rahmen, der muss stehen, ja.
Wenn wir jetzt sagen, das stimmt alles, du hast mit deinem Hiring Manager eine gute Stellenausschreibung finalisiert, du hast verstanden, worum es geht, ihr habt euch ausgetauscht und alles läuft, jetzt kommen die ersten Interviews rein. Oder nein, wir sind noch davor, jetzt werden die CVs gescreent. Wie sieht da eine gute Interaktion aus? Ich sag mal CV-Screening und erste Interviews.
Wir sind eigentlich fast sogar noch einen Schritt weiter vorne, denn auch innerhalb des Kickoff-Meetings geht es nicht nur darum zu sagen, okay, was sind die Anforderungen, sondern es geht eben auch darum, sich wirklich ganz klar abzustimmen und zu sagen, okay, mit Blick auf die CVs, die reinkommen werden, mit Blick auf die anstehenden Interviews, wie ist unser Ways of Working? Weil auch da bin ich der Meinung, es gibt einen fest definierten Prozess, der muss auch da sein. Aber die Zusammenarbeit von Hiring Manager zu Recruiter, die kann gerade in solchen Fällen, die kann ganz individuell sein. Der eine Hiring Manager sagt, ihr könnt mir jeden Tag so viele Interviews reinballern, wie ihr wollt. Wenn ihr irgendwo einen freien Slot findet, gebt Gas. Und die anderen, die sagen, maximal 1 bis 2 Calls pro Tag oder wir legen uns auf feste Slots fest oder. Das muss definiert sein und es muss auch definiert sein, wie die zukünftige Kommunikation zwischeneinander laufen sollte. Sprich, setzt man sich einmal pro Woche zusammen, hat einen festen Termin. Ich bin der Meinung, ja, sollte man auf jeden Fall tun, um sich eben genau über solche Sachen auszutauschen, weil im Arbeitsalltag ist es leider oft schwierig, dieses, ach, ich mache das mal so kurz nebenbei, sondern man muss einfach einmal pro Woche diesen festen Slot haben zwischen Hiring Manager und Recruiter, um nochmal gebündelt zu sagen, das sind jetzt die Profile, die wir reinbekommen haben. Das sind schon mal die Profile, mit denen ich als Recruiter gesprochen habe. Was ist dein Feedback dazu? Möchtest du mit der Person sprechen? Mein Ratschlag wäre, die Person war richtig gut. Du solltest mit der Person sprechen. Andere Hiring Manager sagen wiederum, wenn du der Meinung bist, dass die Person gut ist, brauchst du mich nicht fragen. Buch mir einfach was ein. Ne? Und da ist natürlich dann auch schon eine entsprechende Vertrauensbasis da. Und wenn die CVs reinkommen, da gibt's halt unterschiedliche Setups. Ne? Manche Hiring Manager sagen, ich will jeden CV sehen, der reinkommt. Andere überlassen das komplett den Recruitern. Und dann gibt es diese Zwischenform, der Recruiter filtert vor und gibt nur die weiter an den Hiring Manager, die möglichst passend sind. Ja.
Also ich bin 100% bei dir, Desi, und ich habe es auch in der Vergangenheit gelernt, dass wir super oft dieses Spannungsfeld hatten zwischen, wir müssen diese Stelle unbedingt besetzen und das Business geht in Flammen auf, wenn wir das nicht haben. Und hey, wie, ich soll mir jetzt Freitag Zeit nehmen dafür und ich habe den CV mir nicht angeguckt. Und ach, das war heute das Interview, nee, jetzt habe ich keine Zeit. Alles schon erlebt, womit ich damals bei Flaconi tolle Erfahrungen gemacht habe, gerade im Tech-Bereich. Wir hatten dann ein Interviewing-Team von den Engineers und haben gesagt, es gibt immer 2 Slots pro Woche, keine Ahnung, Mittwochnachmittag und Freitagmorgen. Und die können wir buchen und ihr müsst sicherstellen, jemand ist da. Weil uns sind super viele Kandidaten dann auch weggefallen, weil irgendwie man die nicht hatte. Und mein Learning ist, du musst ja kein SLA aufsetzen, weil ich finde die immer so unsexy. Ne? Ich finde, das ist immer so das Gegenteil von inspirierend, finde ich. Das ist so eine Entscheidungsvorlage. So, ja, okay. SLA ist ein Service Level Agreement, in dem man praktisch vereinbart, welche Konditionen haben wir und wie arbeiten wir zusammen. Also ein ganz banales Beispiel wäre, wenn ich dir einen CV rüberschicke innerhalb von 3 Tagen, dann musst du den auch innerhalb von 5 Werktagen anschauen und zurücksenden. Aber was ich sagen wollte, ich glaube, das macht total Sinn, wenn man sich einmal am Anfang hinsetzt und sagt, wir wollen, dass innerhalb von 7 Tagen das passiert, innerhalb von dann und dann das. Weil für mich war es ganz oft so, wir kriegen die Stelle nicht besetzt und es dauert 3 Monate. Und wenn man dann mal reinguckt in die Daten, es war meist nicht HR, wo es 3 Monate gewartet hat.
Das ist leider auch immer wieder meine Erfahrung, dass es dann, und ich kriege dann auch die Frustration von meinen Recruitern mit, ne, im Laufe der Jahre, die dann sagen so, ja, ich habe jetzt 10-mal eine Slack-Nachricht geschickt und ich habe immer noch kein Feedback zu dem CV. Was mache ich denn jetzt? Ne, so. Ich habe sehr, sehr viel Verständnis dafür, dass die Hiring Manager natürlich nicht nur Hiring Manager sind, sondern auch noch andere Tasks in ihrem Alltag haben und oft sehr, sehr busy sind. Die meisten Hiring Manager sind eben auch Führungskräfte, aber am Ende beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Das heißt halt, die Stelle ist hoch priorisiert, wir müssen schnell sein und dann gibt es kein Feedback, dann wird keine Zeit freigeschaufelt, um CVs zu screenen, dann wird keine Zeit freigeschaufelt, um Interviews zu führen. Habe ich alles erlebt im Laufe der Jahre und wir sagen dann auch, es ist bei euch die Stelle, die fehlt.
Es ist so ein Highlight immer mit, wir brauchen ganz dringend die Stelle, also Prio A, bitte bis gestern, wir sind total massiv unterbesetzt, hier ist es alles ganz schlimm. Dann ist die Stelle da, man hat Interviews, man priorisiert es. Auch gerade bei so Development-Stellen, wo man ja die gleiche Stelle für verschiedene Teams hat, schiebt man nochmal ein bisschen von links nach rechts. Dann hat man diese Interviews geführt und dann passiert was? Interviews wurden geführt und man wartet dann 3 Wochen auf Hiring-Manager-Feedback und wird geghostet. Das ist mein, ich sag mal, negatives Highlight. Und wenn sich dann der Fachbereich wundert, wie, wir haben den Kandidaten verloren. Ja. 3 Wochen hat er jetzt auf sein erstes Feedback vom Erstinterview gewartet, springt nicht vor Freude in die Luft.
Aber genauso habe ich auch das Gegenteil erlebt, also wirklich die Hiring Manager, die so wahnsinnig committed sind, die so hinterher sind, die so supportive sind, die auch dankbar sind für die Unterstützung, die sie eben von ihrem Recruiting-Team bekommen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich glaube, es findet auch mehr und mehr ein Wandel statt. Das habe ich so im Laufe der Jahre halt auch jetzt erlebt, dass die Hiring Manager halt eben auch sehen, ja, ich bin ein ganz, ganz großer und wichtiger Teil davon. Recruiting alleine kann es nicht machen. Oder wenn Recruiting es alleine macht, habe ich vielleicht am Ende da jemanden sitzen, den ich da gar nicht sitzen haben möchte. Kann ja auch passieren.
Ich gehe davon aus, dass wir gleich noch über mein Lieblingsthema reden, ne? Absagenmanagement. Das kommt eh noch, ne?
Das kommt noch zusammen mit den Offer-Calls. Aber Thema Interview, wie siehst du hier das Thema Recruiting, Hiring-Manager-Interaktion? Also wir haben gescreent, wir haben die richtigen Profile eingeladen, Interviews sind geführt, auch nicht mehr überall Erstinterviews. Also wir haben die Annahme, es befinden sich verschiedene Kandidaten, Kandidatinnen bei uns im Funnel. Wie interagiert man hier am besten mit dem Hiring-Manager?
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch da als Recruiter diese Dienstleisterbrille aufzuhaben und dem Hiring Manager diese vielleicht Fülle an Kandidaten, die jetzt da liegen, mit denen man gesprochen hat, wo aber noch keine Entscheidung getroffen ist, wer kommt in den letzten Step, wem könnte man ein Offer machen, wo der Hiring Manager vielleicht noch so ein bisschen unentschlossen ist, da muss der Recruiter das Ganze einfach bündeln, ne, und liefern und nicht irgendwie erwarten, dass der Hiring Manager das irgendwie up in the air irgendwie die ganzen Infos nochmal zusammenträgt, sondern sich einfach mit dem Hiring Manager hinsetzen und sagen, Folgendes, das waren jetzt die Kandidaten, mit denen du gesprochen hast, das sind die Feedbacks, die ich von dir bekommen habe, wo stehen wir jetzt, wie machen wir weiter, also auch da diese ständige Interaktion und Kommunikation. Thema Feedback geben, muss ich an der Stelle allerdings natürlich auch nochmal reingrätschen. Ein Painpoint, den ich leider immer wieder im Laufe der Jahre auch sehe, ist, es gibt einfach kein Feedback oder es gibt ein Nein per Slack, wenn es gut läuft.
Daumen runter.
Daumen runter, Emoji, so. Und dann ist es natürlich so ein bisschen die Herausforderung, trotzdem als Recruiter irgendwie nochmal Feedback zu bekommen. Und für viele Hiring Manager ist es so dieses, aber wieso? Es ist Nein. Müssen wir nicht weiter diskutieren? Doch, ganz, ganz wichtig. Genau da müssen wir das diskutieren, weil ich als Recruiter muss verstehen, warum es ein Nein ist, was bis dahin vielleicht nicht sauber lief und wo wir nachjustieren können und natürlich auch Feedback sammeln für Kandidaten. Das ist das A und O. Kandidaten sauberes Feedback geben, warum es an der Stelle nicht weiterging. Aber auch bei einem Ja ist es mir auch wichtig, ne? So, warum ist es jetzt ein Ja? Was war gut, was war nicht gut, gerade wenn es noch in weitere Interview-Steps geht oder wo muss vielleicht noch mal tiefer reingebohrt werden, falls noch mal jemand weiteres ein Gespräch führt, dass die Person eben genau sieht, was wurde schon gesprochen, auch da. Also ich komme jetzt schon wieder vom Stöckchen ins Steinchen. Also dieses ganze Thema rund um, wie setze ich ein Interview auf, strukturierte Interviews, welche Fragen stelle ich, worauf will ich überhaupt hinaus, behavioral questions, um einfach wirklich festzustellen, passt die Person, die wir da im Gespräch haben, wirklich auf die Stelle? Und um mehr und mehr wegzukommen von diesem Bauchgefühl oder diesem reinen Sympathiefokus im Sinne von, ja, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, mit der Person heute Abend noch ein Bierchen trinken zu gehen. Das ist nett, aber das sagt null aus über die Qualifikation und wie die Person zukünftig in ihrem Job performen wird.
Ich finde das ein super Punkt, der einmal die Überleitung bildet gleich zum Thema Recruiting-Training. Es reicht kein Nein. Liebe Fachbereiche, es geht nicht darum, dass Recruiting euch in eurer Entscheidungsfindung entmachten möchte, euch reinreden möchte, euch in irgendeiner Form sagt, wir möchten euch in Kandidaten, Kandidatin da ins Team reinreden, damit wir die Stelle geschlossen haben. Nein, es geht wirklich nur darum zu sagen, warum nicht? Worauf können wir beim Vorscreening vielleicht schon achten? Gab es irgendwelche Themen, die nicht gepasst haben, die man vielleicht schon am CV hätte rauslesen können? Bleibt einfach im Austausch und liebes Recruiting-Team, eure Aufgabe ist es nicht, einen Kandidaten, eine Kandidatin, bei der ein Hiring-Manager unsicher ist, ins Team rein zu empfehlen und reinzureden und da jemanden zu überstimmen. Eure Rolle ist, strukturelle Missstände aufzudecken und einen guten, fairen Prozess zu führen, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, eine Dienstleistungsaufgabe und zu sagen, wie kann ich am besten meinen Hiring Manager dabei unterstützen, diesen Prozess pragmatisch gut durchzuführen. Und da, ja, fragt bei sowas nach, fangt aber jetzt nicht an, Kandidaten da rein zu pushen, wo der Fachbereich sagt, nee, seid interessiert, haltet die Augen offen und fragt ehrlich, neugierig, interessiert da rein.
Ist es besser, wenn wir von Anfang an Bewertungskriterien festlegen und sagen, also ich mache mal ein Beispiel, wir wollen irgendwie jemand in der Finance einstellen und der muss IFRS können und dann mache ich am Ende einen Bogen und sage, fachliche Eignungen da und da, Must-Haves drin, Soft Skills Oder tötet das die Kreativität und macht vielleicht sogar unbewusst, ist wieder diskriminierend, weil ich nur Leute nehme, die genau in mein Wunschbild passen. Auf der anderen Seite, ich bin ja immer gegen dieses Bauchgefühl. Also zu sagen, ich fand den halt doof. Was wäre denn da dein Best Practice, gerade auch mit dem Blick auf, ich habe nicht das fancy Tool, sondern ich muss es vielleicht per Hand auswerten?
Ich glaube, dafür braucht man gar kein fancy Tool. Ich erlebe es auch bei uns. Wir haben ein großes ATS und es wird leider in vielen Prozessen auch von manchen Hiring-Managern das Feedback nicht zwangsläufig im System eingetragen, sondern dann kriegt man das per E-Mail oder per Slack. Es geht alles manuell. Man kann das mit Excel-Sheets machen. Ich habe das in der Vergangenheit auch, wenn es um Confidential Hiring ging. Ich konnte das nie in einem System abbilden, weil es einfach hochgradig confidential war. Und da habe ich ausschließlich einfach mit Excel-Sheets gearbeitet und habe einfach gemeinsam mit dem zuständigen Hiring-Manager die Anforderungen runtergebrochen und eben halt wirklich versucht herauszufinden, was ist das absolute Must-Have, was ist Nice-to-Have und was sind die Soft-Skills. Schönes Beispiel ist Kommunikation. Ich brauche jemanden, der kommunikativ ist. Aber was bedeutet das? Was muss die Person im Arbeitsalltag machen? Und mit Blick darauf muss man sich halt überlegen, welche Fragen man stellt, um da dann einfach eine entsprechende Vergleichbarkeit auch zwischen den Kandidaten herzustellen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man diesen Rahmen festlegt, weil man sonst gar nicht in der Lage ist, vernünftig zu filtern und auszuwerten. Nichtsdestotrotz, diesen perfekten 100% Match, also wenn ich das auf dem Papier habe und sage, das wäre die perfekte Kandidatin, das wäre der perfekte Kandidat. Ich glaube, dass es im Recruiting-Alltag immer wieder diese Kandidaten gibt, die vielleicht nicht die 100% sind, aber die trotzdem so viel mitbringen, dass das eigentlich ein No-Brainer sein sollte und man denen trotzdem die Chance geben sollte. Also auch da dieses Potenzial erkennen, was jemand mitbringt.
Und nicht die eierlegende Wollmilchsau suchen, ne? Jetzt haben wir Interviews geführt. Es läuft auch soweit, alles gut, wir sind happy. Und jetzt kommt der Punkt, wir haben, sage ich mal, 3 Kandidaten, Kandidatinnen am Ende noch interviewt. Eine Person bekommt die Zusage. Wir gehen jetzt zur Einfachheit mal davon aus, dass die Person dann auch unbedingt dringend bei uns arbeiten möchte. Keine weiteren Komplikationen. Die Person möchte zu uns kommen und bekommt ein Angebot. Und die anderen beiden Kandidaten bekommen eine Absage. Wie gehen wir da am besten vor? Auch da wieder im Hinblick auf, was liegt bei Recruiting? Was liegt beim Hiring Manager? Und dann nochmal das Thema mit Anjuli oder Anjulis Lieblingsthema aufzugreifen. Wie sagen wir denn vernünftig ab? Ich habe gehört, man ghostet einfach, oder? Man meldet sich dann nicht mehr und blockiert die Person dann auch, dass sie nicht mehr anrufen kann, ne?
Genau so wird das gemacht. So lebe ich das seit Jahren. Es kommt sehr, sehr gut an bei den Kandidaten.
Gerade in Zeit von Internet, ne? Also gerade
ja,
in Zeit
super.
Von Kununu und Glassdoor ist das eine fantastische Idee.
Wir schicken
Idee.
Eine Brieftaube mit der Absage, da steht einfach Nein drauf.
Wir wohnen doch in Hamburg, der Hafen ist nah, ich schmeiße eine Flaschenpost in die
Elbe. Das ist
eine gute
Idee. Wir rekrutieren ja auch international, das heißt, wir können ja mit der Elbe dann auch echt viel erreichen, so. Dauert halt mal ein bisschen.
Nee, ganz im Ernst. Also, wie vorhin ja auch schon erwähnt, die Verantwortung, die ich da ganz klar bei dem der Hiring Managerin sehe, ist wirklich dieses, warum ist es ein Nein für die Kandidaten, die auf Platz 2 und 3 gelandet sind? Und warum hat man sich im Vergleich dazu für diese andere Person entschieden? Was bringt diese andere Person mehr mit, was die anderen eben nicht abdecken konnten? Und dieses Feedback muss der Recruiter mitnehmen in ein persönliches Gespräch mit den Kandidaten. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. In solchen Fällen bitte nicht einfach nur ein Standard-E-Mail-Template rausschicken, sondern sich die Zeit nehmen für Kandidaten, die gerade im letzten Prozessschritt waren und die so viel Zeit in diesen gesamten Prozess investiert haben, dass man in einen Videocall geht oder in ein Telefonat, dass man denen ganz offen und transparent ein respektvolles, ehrliches Feedback mit auf den Weg gibt, ein fundiertes Feedback und aber genauso auch die Kandidaten nochmal fragt, wie habt ihr den Prozess eigentlich erlebt? Was sind eure Ansätze? Was hätten wir vielleicht anders machen können? Was hat euch gut gefallen? Was hat euch nicht so gut gefallen? Dass auch wir recruiting-seitig daraus nochmal ein bisschen was ziehen und lernen können. Das ist mir ganz wichtig. Und ich glaube, es ist Leider nicht möglich, allen Kandidaten, mit denen man in Kontakt steht, immer ein persönliches, telefonisches Videocall-Feedback zu geben. Das sprengt einfach die Zeitfenster, die man hat im Arbeitsalltag. Aber sobald jemand etwas weiter im Prozess ist, finde ich, sind wir das den Menschen schuldig, sie eben nicht einfach nur als Nummer zu sehen, sondern als Menschen, die da hoffnungsvoll in diesen Prozess reingegangen sind. Und es kann ja auch immer sein, ne? Also auch da mit der Businessbrille, bloß weil das jetzt genau für diese eine Stelle nicht gepasst hat oder weil jemand anders vielleicht dieses Müh mehr an Führungserfahrung mitgebracht hat, kann es doch trotzdem sein, dass die Person ein super fit ist für eine andere Position in der Zukunft. Das heißt auch da, und das ist auch wirklich so meine Bitte an alle Recruiter da draußen, bleibt in Kontakt mit euren Kandidaten. Und ich weiß, es ist eine Herausforderung im Arbeitsalltag, weil man hat so viel um die Ohren. Aber gerade die, die ganz am Ende eines Prozesses gelandet sind, die insgesamt ein positives Feedback bekommen haben, vernetzt euch über LinkedIn. Ihr müsst ja nicht jede Woche irgendwie eine Nachricht rausschicken, aber einfach mal so zwischendrin mal reinrufen und den Kandidaten auch sagen, ihr dürft auch gerne jederzeit auf mich zukommen. Ne? Ich bin da für euch, dieses Signal auch nochmal zu senden. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich.
Ich finde gerade den Punkt Augenhöhe, es ist nun mal keine Einbahnstraße.
Das macht es jetzt sehr einfach, was ich machen möchte. Danke, Annika, an dieser Stelle. Es gab ja vor einigen Jahren die ganzen Aktualisierungen vom AGG, also dem Gleichstellungsgesetz. Und dann gab es ja diese ganze Situation. Also ich habe dann mal gehört, dass Edeka verklagt wurde, weil die ihr Ausbildungsprogramm beworben haben mit auch Bock auf junges Gemüse oder bist denn junges Gemüse. Ich fand es hilariously witzig. Und dann hat aber irgendwer geklagt, weil das bedeutet ja, dass man nur als junger Mensch die Ausbildung machen darf. Und dann hat Edeka gesagt, ja gut, ist ein Ausbildungsberuf. Und dann mussten die das zurücknehmen. In meiner Wahrnehmung ist durch diese ganzen Urteile eine gewisse Reaktanz entstanden, den Leuten zu sagen, woran es liegt, weil man eben totale Angst hat, dass dann jemand dich verklagt, weil du gesagt hast, ja, die Julia hat halt ein bisschen besser gepasst, auch ins Team, die ist ein bisschen jünger und dann, boom, ihr stellt alte Leute nicht ein oder Frauen oder was auch immer. Wie gehe ich denn damit um? Weil meine Recruiter ganz oft gesagt haben, wir wollen eigentlich gar nichts mehr sagen, damit wir nicht verklagt werden. Und schon gar nicht schriftlich.
Ja, ich weiß. Die Angst davor ist groß. Ich glaube, das Risiko ist immer da, dass irgendwo jemand sitzt und es nur darauf anlegt, jemanden zu verklagen. Aber dieses Risiko kann man dann auch eingehen, weil es ist nicht die Masse der Menschen da draußen, die darauf aus sind und die Masse der Kandidaten, die das im Sinne haben. Ich habe im Laufe der Jahre miterlebt, wie positiv es von Kandidaten aufgefasst wurde, dass man ihnen ein Feedback mit auf den Weg gibt. Natürlich gibt es sicherlich auch Kandidaten, wo ich auch selber schon Feedbackgespräche geführt habe, wo ich so dachte, überleg dir jetzt sehr, sehr gut, wie du dieses Feedback verpackst. Ne? Man muss aber auch sagen, ich glaube, man muss sich immer auf fachlicher Ebene befinden. Also es darf nie darum gehen, jemandem zu sagen, ja, du warst jetzt einfach nicht freundlich genug im Prozess. Das hat nichts mit der Qualifikation zu tun. Entscheidend ist, dass man eben genau da mit dem Fachbereich herausarbeitet, woran ist es denn fachlich gescheitert? Oder wenn wir jemanden auf High-Level Senior Führungsrolle suchen mit, keine Ahnung, 20 Jahren Führungserfahrung, wir vielleicht trotzdem jemanden in den Prozess genommen haben mit 10 Jahren Führungserfahrung, weil wir gesagt haben, oh, wir gucken uns das mal an, aber am Ende jemand mit 20 Jahren Führungserfahrung dabei ist und einfach einen Top-Prozess abgeliefert hat, dann ist das ein valides Argument, was man auch sehr, sehr gut an den, die Kandidaten weitergeben kann. Ich bevorzuge aber auch die persönliche Kommunikation und nicht das Schriftliche. Das muss ich allerdings an der Stelle auch sagen. Ganz kurz vielleicht nochmal, womit ich in der Vergangenheit sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht habe, gerade im Tech-Bereich, wenn Coding-Challenges gemacht wurden. Ne? Da war leider der Frust bei Kandidaten oft sehr, sehr groß, weil sie gesagt haben, ich habe jetzt irgendwie Stunden in diese Coding-Challenge investiert und jetzt kriege ich einfach nur ein Nein, sorry, es geht nicht weiter. Und da haben wir das dann geändert und haben denen dann auch da fachliches Feedback mit auf den Weg gegeben in schriftlicher Form. Und die haben sich total gefreut und fanden das richtig gut. Manche haben diskutiert und haben gesagt, nee, sehe ich nicht ein. Also das gab es natürlich auch. Aber die meisten haben gesagt, okay, gut, damit kann ich arbeiten. Jetzt weiß ich, an welchen Ecken ich meine Skills nochmal optimieren kann. Und ich bewerbe mich einfach in 2 Jahren nochmal bei euch.
Es darf halt keine Einbahnstraße sein. Es muss irgendwie vergleichbar sein. Und das stimmt schon. Ich sitze da. Und wenn es nur eine Stunde ist an eurer Coding-Aufgabe und kriege dann kein Feedback, was ich jetzt gerade überlegt habe, gerade für Berufsanfänger, wenn man dann anfängt so, ja, der andere war halt spontaner oder ordentlicher oder netter oder was auch immer, ob man da nicht vielleicht mehr Schaden anrichtet. Zumindest war es bei mir so, dass ich jetzt seit ein paar Jahren viel selbstbewusster in Vorstellungsgesprächen auftrete und sage, that's who I am.
Die Art und Weise, wie man kommuniziert, ne? Also dieses Freundliche in das Gespräch reingehen, dieses Respektvolle und auch dieses Wertschätzende und zu sagen, lieben Dank für deine Zeit, du hast das toll gemacht, du hast uns auch gut gefallen. Ich würde gar nicht sagen, dieses du bist nicht gut genug, sondern einfach jemand, der erfahrener ist. Ne? Wir brauchen jemanden, der in dem Bereich noch mal ein bisschen erfahrener ist. Weil auch bei Berufsanfängern gibt es natürlich Unterschiede. Die einen haben dann irgendwie schon 10 Praktika gemacht, die anderen haben noch kein einziges Praktikum gemacht. So, das kann man, glaube ich, ganz gut einander gegenüberstellen, ohne dass man da jemandem persönlich auf die Füße tritt oder dass jemand da aus dem Gespräch rausgeht und sich nicht gewertschätzt fühlt oder denkt, oh mein Gott, ich werde in meinem Leben beruflich es nie zu irgendetwas bringen. Und unabhängig davon, ich glaube auch, und das ist einfach meine ganz persönliche Meinung, ich habe ja im Laufe meines Lebens auch das eine oder andere Vorstellungsgespräch geführt und saß auf der anderen Seite. Ich bin der Meinung, das macht einen nur stärker. Das hilft einem vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen nachzujustieren und auch mal zu überlegen. Und was man aber auch nicht vergessen darf, natürlich ist dieser gesamte Prozess, es ist ein Verkaufsprozess. Ne? Und es gibt Leute, die haben die Skills, die sind fachlich gut, aber die verkaufen sich einfach noch mal besser als andere. Und das kann man trainieren zu einem gewissen Grad natürlich. Manchen ist das ein bisschen in die Wiege gelegt.
Wie eigentlich immer im Personal. Also nein, wie eigentlich immer bei allem. Man muss sich dran erinnern, da sitzt ein Mensch einem gegenüber, der hat Hoffnung gehabt, der hat da auch Sachen reinprojiziert, der hat sich Zeit genommen. Das war immer meine Erfahrung, ob das jetzt Kündigungsgespräche waren oder Absagen, also all die nicht tollen Sachen im Personal. Erinnere dich dran, da sitzt jemand, das ist ein Mensch. Der hat Gefühle, der hat Bedürfnisse. Und dann merkt man sich auch, dass man die Leute vielleicht nicht 8 Wochen auf eine Absage warten lässt.
Ganz wichtiger Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt, ja.
Wenn es eine Sache gab, die wir jetzt rausgehört haben bisher, ist es Kommunikation, Kommunikation und nochmal Kommunikation als absoluter Schlüsselfaktor. Wie gute Zusammenarbeit mit einem Hiring Manager funktioniert und dann natürlich auch mit Kandidaten, Kandidatinnen in der Bewerbungsexperience. Siehst du das ähnlich, Desi? Hast du da oder siehst du da noch weitere, ich sag mal, Erfolgsfaktoren einmal zusammengefasst, wo du sagst, wenn ich die Top 3 Punkte nehme, neben Kommunikation, was macht eine gute Zusammenarbeit mit Hiring Managern aus?
Top 3, ich versuch's. Data ist ganz wichtig, denn wenn wir über das Thema Kommunikation sprechen und gemeinsamer Austausch, dieses, ich habe das Gefühl, das geht nicht in die richtige Richtung oder ich habe das Gefühl, wir brauchen zu lange für den Prozess oder. Ich glaube, wir müssen das Thema Kommunikation einfach nochmal genauer fassen. Data ist super, super wichtig, weil wir können im Austausch mit dem Hiring Manager, mit der Hiring Managerin nicht einfach nur nett zusammensitzen regelmäßig und irgendwie ein Käffchen trinken, so, weil es so nett ist und wir schnacken ein bisschen, sondern ich glaube, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass wir einfach datenbasiert arbeiten, ne? Dass wir Transparenz schaffen für den Hiring Manager, dass die sehen, was bewegt sich da gerade im Funnel? Wo stehen die Kandidaten? Wie viele Kandidaten bewerben sich? Was passiert Active Sourcing-seitig? Was tun wir, um die Stelle zu besetzen? Wegkommen von diesem Bauchgefühl, weil das sind die Faktoren, um einfach Vertrauen aufzubauen. Und dieses Vertrauen ist die Basis, damit das auch rund und gut läuft.
Und vielleicht, Desi, wenn ich da einmal rein darf, ich finde auch die datenbasierte Perspektive total wichtig, weil ich glaube, vielen Hiring-Managern ist nicht bewusst, wie viel da vorher an Arbeit drin steckt. Die kriegen ja so 5 CVs geschickt und sagen, jo, gucke ich mir an. Und wenn du dann aber mal sagst, ja, für diese 5 CVs haben wir 25 CVs gescreent. Wir haben 18 Vorinterviews geführt. Das ist auch wieder, um nochmal zu zeigen, HR, da ist viel Arbeit im Hintergrund.
Ja, und oft sind das ja nochmal ganz andere Zahlen. Ne? Dann wird Active Sourcing-seitig, werden irgendwie 200 Kandidaten kontaktiert. Dann hat man irgendwie eine Response Rate, dass vielleicht irgendwie 50 sich zurückmelden. Von den 50 spricht man dann mit 20 und von diesen 20 kommen dann vielleicht 10 weiter in den Funnel. Und dann landen vielleicht nochmal irgendwie 5 beim Hiring Manager. Und er sieht nur die 5, aber nicht die 200, mit denen man schon im Austausch stand irgendwie. Dieses Proaktivsein ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Rezept. Gerade Recruiter-seitig, dass man nicht einfach nur wartet, bis der Hiring-Manager mal wieder anklopft und sagt, was ist denn jetzt? Ich habe so lange kein Profil mehr gesehen oder so lange keinen Kandidaten gesprochen, sondern dass man als Recruiter da einfach selber die Initiative ergreift und sagt, okay, der Funnel sieht jetzt gerade so und so aus, keine Sorge, wir sind dran, bald kriegst du wieder Kandidaten, dass der Hiring Manager sich nicht lost fühlt. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und dass man als Recruiter auch die Eier in der Hose hat, mal zu sagen, wenn irgendetwas schief läuft, ne, und sagt, du, irgendwie läuft es hier gerade nicht rund. Ich habe mir aber schon Gedanken gemacht, wie wir das vielleicht optimieren können. Wir haben jetzt hier Active Sourcing-seitig nochmal einen neuen Push gemacht. Wir kriegen schon wieder neue Kandidaten in den Funnel rein. Das sind vielleicht so die Top-Punkte, die ich da nochmal erwähnen würde.
Ich muss so schmunzeln, gerade auf diverse Hiring-Manager-Interaktionen zurückschauend und kann dir mal wieder nicht mehr zustimmen. Und das Letzte, das allerletzte, bevor ich aufhöre mit dem ganzen Fokus auf Hiring Managern. Was würdest du für einen Tipp geben, wenn es so gar nicht funktioniert? So, man ist in der Personalabteilung Recruiter und man hat diesen einen Hiring Manager, Hiring Managerin, was unendlich anstrengend ist. Nichts wird gemacht, kein Feedback kommt. Eigentlich so den Endgegner der Hiring Manager. Was sollte man tun?
Ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal einen kühlen Kopf bewahren. Kann emotional werden, auch auf Recruiter-Seite, weil man natürlich Gas gibt, selber jobseitig, und es kommt einfach gar nichts zurück. Und da fühlt sich dann der Recruiter wiederum lost. Kühlen Kopf bewahren, sich nicht darüber aufregen und vor allen Dingen es nicht persönlich nehmen. Ich habe es in all den Jahren noch nicht erlebt, dass, wenn etwas von Hiring-Managern nicht kommt, dass die das nicht machen, um den Recruiter zu ärgern oder um dem irgendwie bewusst auf die Füße zu treten. Die sind einfach so sehr landunter und / oder priorisieren einfach ihre Hiring-Prozesse nicht weit genug. Das kann natürlich auch nochmal eine Ursache sein. Ansonsten gibt es dann natürlich die Situation, das habe ich auch schon erlebt, dass es dann irgendwann an den Punkt kommt, dass meine Recruiter das natürlich dann auch an mich eskalieren und ich dann einfach auch sagen muss, so, okay, ich muss da jetzt einschreiten, weil wir können so nicht weitermachen. Wir haben die Option, dass wir uns nochmal mit dem Hiring Manager zusammen hinsetzen und einfach diese Ways of Working neu definieren. Oder wenn das nicht klappt und sich immer noch nichts tut, dann muss die Stelle auf Eis gelegt werden, weil wir verbrennen uns die Kandidaten. Wir sprechen und sprechen und sprechen mit Leuten. Wir können denen kein Feedback geben. Es tut sich nichts. Es dauert ewig. Und irgendwann ist einfach der Punkt da, wo man dann sagen muss, gut, die Stelle ist offensichtlich nicht hoch genug priorisiert. Es wird nichts getan. Und dann natürlich auch je nachdem abstimmen nochmal mit der GF. Ne, solche Themen gibt's dann natürlich auch nochmal. Dann wird es halt geparkt. So.
Ich verstehe das aus der Recruiting-Perspektive. Und ich verstehe, dass man natürlich sagt, wir verbrennen hier den Markt, gerade bei nischigen Stellen. Für mich ist es manchmal ein bisschen so, ich habe das im Admin-Bereich, wenn die Line-Manager die Stundennachweise nicht freigeben von den Werkstudierenden und dann die ganze der ganze Gehaltslauf nach hinten geht, dann hat man natürlich diesen Impuls zu sagen, ja, das muss jetzt Konsequenzen haben. Ne? Ich zahle das jetzt nicht aus, aber ich bestrafe ja den Werkstudierenden, weil der hat ja seine Stunden richtig eingereicht und nur der Line-Manager hat es nicht freigegeben. Mein Gefühl ist manchmal, wenn man diese sehr strikte Recruiting-Perspektive macht und sagt, ja, dann wird die Stelle jetzt halt zugemacht, so dringend ist es ja offensichtlich nicht. Wem tust du denn am meisten weh? Ja, nicht dem Line-Manager, sondern dem Team oder worst case sogar dem Business. Ich habe immer so ein bisschen dieses Problem gehabt, sich dahinzustellen gegen die Business-Interessen, weil ich den Punkt machen wollte, den ich 100% nachvollziehen kann. Ne? Wenn du die Scheiß-CVs nicht anguckst, dann hast du keinen Leidensdruck. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Und meine Erfahrung war, am Ende fällt es nicht gut auf dich zurück, wenn du als Recruiting sagst, so, ich habe die Stelle jetzt zugemacht. Jetzt kriegt keiner mehr einen Nachtisch.
Du hast so recht und ich verstehe deinen Punkt auch. Und ich sage das natürlich auch ganz bewusst so ein bisschen provokant. Ich habe das auch noch nie gemacht im Alltag, weil es einfach noch nie dazu gekommen ist, dass ich wirklich an dem Punkt war, das wirklich tun zu müssen. Wir haben es immer in solchen Situationen irgendwie geschafft, die Kurve zu kriegen, einfach nochmal mit dem Hiring Manager zusammen hinsetzen, einfach nochmal sagen, ich weiß, wie busy du bist, Aber lass uns mal überlegen, wie wir das machen können. Kannst du vielleicht jemanden aus deinem Team hinzuziehen, der dich nochmal unterstützt beim CV-Screening nochmal zusätzlich? Hast du da irgendwie einen Peer, der dich supporten kann? Was sind da noch für Lösungen? Hast du gerade so eine heiße Phase, dass wir sagen, wir machen einfach mal eine Woche Pause, nehmen das dann aber wieder mit voller Power in der darauffolgenden Woche auf? Also da natürlich auch lösungsorientiert ranzugehen. Also wirklich in allen Fällen, wo es irgendwie bumpy war, ging es dann plötzlich wieder aufwärts. Und klar, es gab dann auch wieder die Phasen, wo es dann wieder ein bisschen abwärts ging. Dann hat man sich wieder zusammen hingesetzt, wieder das gleiche Gespräch geführt. Und man darf das nie persönlich nehmen. Ne? Das ist, glaube ich, das A und O.
Themen nicht persönlich nehmen. Ich finde, das trifft auf so, so, so viele Sachen zu. Mir persönlich fällt es auch immer so, so, so schwer, das nicht zu tun bis heute. Aber es ist einfach in den meisten Fällen genau so, dass niemand da saß und gesagt hat, so, wie kann ich denn heute aufwachend Annika mal so richtig einen reinwürgen? Und die beste Idee, das jetzt zu tun, ist, dass ich dir einfach nicht auf ihre E-Mails antworte zu den Profilen, die sie gerade rekrutiert.
Das heißt aber, dein Pro-Tipp wäre, wenn ich diese Konflikte mit dem Hiring-Manager habe, die ja total rollenbasiert sind, ne? Also ich habe ja das Bedürfnis, den Bewerbern ganz schnell Bescheid zu sagen und natürlich will der Fachbereich sich Leute warm halten, weitergucken. Wäre dein Tipp, nicht persönlich nehmen, nochmal ins persönliche Gespräch gehen, vielleicht auch beide Perspektiven erklären und dann sagen, Freunde, wenn wir Best Practice ist, der Markt ist schnelllebig, uns springen die Leute weg und das mit Daten unterstützen, oder?
Absolut. Sehr schön zusammengefasst.
Alle Konflikte gelöst, Freunde.
Alles gelöst. Jetzt die Woche geht's los, ne? Ich weiß nicht, da steht einem nichts mehr im Weg. Ich würde einmal mit Blick auf die Zeit dir, liebe Desi, für deine grandiosen Insights und deinen Besuch heute bei uns danken.
Ich habe eine Idee, weil es so schön war mit der Desi und die Desi ja am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, von ihrem aktuellen Manager-Hiring-Training gesprochen hat. Wie wär's denn, Desi, wenn du einfach nächste Woche nochmal wiederkommst und uns erzählst, jetzt wo wir wissen, wie wir die Hiring-Manager bändigen und mit denen zusammenarbeiten, was wir denen beibringen müssen, damit die nicht so Fragen stellen wie, sie sind doch teamfähig, oder?
Das wäre mir absolut ein Fest, da nochmal ein bisschen was zum Besten zu geben und mich weiterhin so schön mit euch auszutauschen.
Machen wir das doch. Und dann,
it's a date.
Gibt's eine Doppelfolge. It's a date.
Ich liebe es, super effektiv gewesen. Eine Gästin eingeladen und zwei Folgen draus gemacht. So mache ich das gerne. Annika, vielen Dank für deine Zeit. Desi, ganz, ganz vielen Dank für diese super tollen Insights von der Tech-Recruiting-Expertin. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns weiterhin über Feedback, Wünsche und nochmal der Aufruf, ich mache es so lange, bis ich genug Themen habe. Bitte schickt uns eure skurrilsten HR-Erlebnisse. Wir anonymisieren sie, aber wir wissen, ihr habt sie, weil wir haben sie alle. Eine wunderschöne Woche und macht uns stolz.